Hallo mein Freund, mein Name ist Ruslan Korczuk, ich bin Unternehmer, ehemaliger Soldat und professioneller Finanzberater. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Finance for Heroes. Das heutige Thema lautet: Wer ist dein Buddy? Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Wenn du schon etwas länger beim Militär bist oder dich zumindest schon intensiv mit der Materie auseinandergesetzt hast, wirst du festgestellt haben, dass spezialisierte Trupps und Einheiten immer als Team arbeiten. Der MG-Trupp besteht aus dem MG1, der das MG bedient und schießt, und dem MG2, der die Munition mit sich trägt und dem MG1 entsprechend unterstützt und ihn im Feuergefecht absichert. Scharfschützentrupps bestehen immer aus 2 Mann. Der Schütze, der das Ziel anvisiert und den Abzug drückt, und der Spotter, der die Flugbahn des Projektils beobachtet und dem Schützen entsprechend Rückmeldung zum Schuss gibt und Anweisungen dazu gibt, wie der Schütze seine Visiereinrichtung einstellen muss, um beim nächsten Schuss entsprechend zu treffen, falls der erste Schuss daneben geht. Bei den Scharfschützen sagt man auch: Schütze schießt, Spotter trifft. Das mal so nebenbei. Der Gramava-Trupp, der besteht aus 3 Mann, dem Truppführer, der hauptsächlich mit dem Zugführer in Verbindung steht, den Ladeschützen, der die Munition dabei hat und das Treibern mit sich rumträgt, und dem Richtschützen, der die ganze Waffe entsprechend bedient und schießt. Und auch im Tornado sitzen immer noch 2 Mann drin, der Pilot und der Waffensystemoffizier. So, warum genau macht man das so? Das ist recht einfach, weil diese Aufgaben von einem Soldaten alleine nicht zu bewältigen sind. Der MG-Schütze kann nicht das MG und die Munition tragen. Der Gramava-Schütze kann nicht die Waffe, das Dreibein, die Munition tragen und noch mit dem Zugführer kommunizieren und am besten sich auch noch selbst absichern. Und der Tornado-Pilot kann nicht gleichzeitig den Vogel fliegen und die Waffen bedienen. Deswegen braucht er einen guten Waffensystemoffizier. Der Punkt, auf den ich hier hinaus will, ist, dass die meisten Aufgaben innerhalb des Militärs so komplex und anspruchsvoll sind, dass es schlichtweg unmöglich ist, sich von einem einzigen Soldaten bewältigen zu lassen. Was genau hat das Ganze jetzt mit Finanzen und Versicherung zu tun? Überraschung, Überraschung, hier verhält es sich ganz genauso. Naja, zumindest sollte es das. Ich meine, das Versicherungswesen, es ist völlig egal, ob es um Versicherungen oder Geldanlagen oder sonst irgendwas geht, ist ein extrem komplexes und für die allermeisten Menschen nicht sonderlich aufregendes Themengebiet. Das ist eine extrem geile Kombination, um Bock drauf zu haben, sich selbst in den Shit einzuarbeiten und sich mit der Materie zu beschäftigen. Es ist ungefähr so, als würdest du dir bei jedem Einkauf die Zeit dafür nehmen, um die AGBs durchzulesen. So spannend ist das für die meisten Menschen. Wenn es um Geldanlagen und Finanzprodukte geht, ist das Ganze nicht unbedingt einfacher. Und jetzt erwartet die Gesellschaft von dir, dass du abends nach Dienstschluss nichts Besseres zu tun hast, als dich hinzusetzen und dich in die Materie reinzuarbeiten. Ist das wirklich so? Hast du da wirklich nichts Besseres zu tun? Das bezweifle ich sehr stark. Wenn du dann nämlich Spaß dran hättest, Verträge durchzulesen und dich in Vertragswerke einzulesen und dir die Historien von unterschiedlichen Investments durchzulesen, dann wärst du vermutlich eher Versicherungsmakler geworden, anstatt die Uniform zu wählen und in den Dienst der Bundeswehr zu gehen. Was ich damit sagen will, ist, dass es für dich mit nahezu an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit geilere Dinge gibt, als sich mit Versicherungen und Finanzen auseinanderzusetzen. Mehr noch, ich glaube, es ist gar nicht möglich für dich, deinem Dienst nachzugehen und gleichzeitig so spezialisiert im Bereich Versicherung und Finanzen zu werden, dass du dich selbst so gut auskennst, dass du alles verstehst und weißt, worauf es ankommt und dass du dich quasi selbst beraten könntest. Es macht also Sinn, sich hier jemanden zu suchen, der dich in dem Bereich entsprechend unterstützen kann. Ein Buddy, wie in einem Trupp, in einem G-Trupp, einem Gramava-Trupp, wie auch immer. Ein Buddy, der ganz genau weiß, was du brauchst, wie er dich unterstützen kann und von dem du weißt, dass du dich auf ihn verlassen kannst. Die entscheidende Frage ist jetzt allerdings: Wie findest du so jemanden? Nun, die einfache Antwort an dieser Stelle ist, ruf mich an, wir quatschen miteinander und dann schauen wir, ob und wie ich dir helfen kann. Allerdings kann es ja sein, dass du das nicht möchtest. Ich meine, vielleicht gefällt dir ja meine Frisur nicht, wenn du auf meinen Instagram-Bildern durchgescrollt bist. Vielleicht magst du es ja nicht, dass ich fast ausschließlich online arbeite. Und vielleicht sagst du einfach aus Prinzip, nee, bei dem will ich das einfach nicht machen. Dann ist das in Ordnung. In dem Fall möchte ich dir mit dieser Episode dabei helfen, einen geeigneten Berater zu suchen und dir erzählen, worauf du achten kannst, um herauszufinden, ob der Typ was drauf hat außer Zahnbelag oder eben nicht. In anderen Worten, mir ist es vollkommen Hupe, ob du dich bei mir beraten lässt oder nicht. Hauptsache, du machst es nicht alleine, sondern holst dir einen entsprechenden Spezialisten mit ins Boot. Ich meine, es würde mich natürlich sehr freuen, wenn mein Content dir so gut gefällt, dass du mit mir zusammenarbeiten möchtest. Aber es muss nicht zwingend sein. Okay, nach diesem gefühlt endlos langen Intro, lass uns direkt mal zum Punkt kommen. Worauf solltest du als Soldat bei der Wahl deines Finanz- und Versicherungsberaters achten? Nun, zunächst einmal müssen wir mal folgende Frage klären. Muss er oder vielleicht auch sie gedient haben, um dich gut beraten zu können? Ganz ehrlich? Nein. Ich glaube nicht, dass das zwingend notwendig ist. Das ist ein Argument, mit dem ich mich gerne brüste, weil es wahr ist und weil ich einiges an Erfahrung aus dem Militär mitgenommen habe. Dementsprechend glaube ich einfach, dass ich mit Soldaten besser sprechen kann und es ist auch sicherlich von Vorteil. Allerdings glaube ich nicht, dass es ein K.O.-Kriterium ist. Viel wichtiger ist, dass der Berater, von dem du dich beraten lassen möchtest, eine gewisse Fachkompetenz vorweisen kann. Und damit meine ich nicht das Gelaber, von wegen, ich habe dieses und jenes gelernt und ich bin so toll. Ich meine, er muss eine Fachkompetenz schriftlich vorweisen können. In Deutschland ist es nämlich so, dass jeder, der Finanz- und Versicherungsprodukte vermitteln will, eine entsprechende Prüfung von seiner Industrie- und Handelskammer ablegen muss, um seine Fachkompetenz unter Beweis zu stellen. Zusätzlich muss er sich dann von der zuständigen Industrie- und Handelskammer in seiner Region eine Erlaubnis holen und sich im Vermittlerregister eintragen lassen, um diese Art von Arbeit gegen Bezahlung ausüben zu dürfen. Und das Coole daran ist, dass das Ganze vollkommen öffentlich und transparent für jedermann zugänglich ist. Du kannst einfach in deinem Browser die Webseite vermittlerregister.info aufrufen und dort den Namen desjenigen eingeben, von dem du dich beraten lassen willst. Dort wird dir dann aufgezeigt, welche Prüfungen er abgelegt hat und welche Erlaubnis er in der Branche hat. Wenn du meinen Namen eingibst, findest du dort den Eintrag Versicherungsmakler nach § 34d Absatz 1 Gewerbeordnung. Das ist die Erlaubnis, um Versicherungsprodukte vermitteln zu dürfen. Um spezielle Investmentprodukte, wie zum Beispiel ein Aktiendepot, vermitteln zu können, braucht man in Deutschland die Erlaubnis nach § 34f Gewerbeordnung. Die habe ich bei mir bislang bewusst nicht eintragen lassen, weil es einerseits mit unnötig hohen Kosten verbunden ist und andererseits für 99% aller Kunden keinen Sinn macht. Weil man in Deutschland mit der Erlaubnis nach 34D quasi alles machen kann, was erforderlich ist, um eine epische Next-Level qualitativ hochwertige Finanzberatung anbieten zu können. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag. Viel interessanter ist es, wenn du keinen Eintrag im Vermittlerregister über die Person findest, die dich in Sachen Finanz- und Versicherung beraten möchte. Dann sollten bei dir alle Alarmglocken läuten, mal lieber. In dem Fall hat der Gute offensichtlich selbst noch keine Ahnung von dem, was er dir anbieten will. Oder allerdings, er ist noch nicht eingetragen. Das bedeutet, er hat noch keine Prüfung abgelegt. Das bedeutet vermutlich, dass er noch irgendwo als Trainee-Praktikant sonst irgendwas arbeitet. Finanzstrukturvertriebe arbeiten gerne nach dieser Methode. Dabei ist der Vertrieb, also die große Firma über dem Ganzen, nennen wir sie Deutsche Geldberatung, als Makler registriert. Somit müssen die Mitarbeiter der Deutschen Geldberatung, also die Leute, die für diese Firma tätig sind, keine Prüfung vor der IHK ablegen, sondern nur eine einfache unternehmensinterne Prüfung durchlaufen, bevor sie eigenständig beraten dürfen. Das ist natürlich ziemlich lächerlich, weil es im Interesse des Unternehmens ist, dass diese Leute beraten dürfen. Dementsprechend ist die Prüfung gegebenenfalls einfach, ne? Wenn man sich vor einer neutralen Industrie- und Handelskammer prüfen lässt, dann geben die Bedingungen vor und dann ist die Prüfung auch etwas anspruchsvoller. Achte also bitte darauf, dass der oder diejenige, von denen du dich beraten lassen willst, im Vermittlerregister eingetragen ist. Okay, was ist noch wichtig? Lass dich nicht unter keinen Umständen, auf gar keinen Fall, zu einer Unterschrift drängen. Und schon gar nicht, wenn du nicht zu 100% verstanden hast, was du da unterschreiben sollst. Finanzstrukturvertriebe arbeiten gerne nach folgender Methode. Du als Soldat wirst mit 3, 4 anderen Kameraden irgendwo zum Essen eingeladen. Ein Hotel, ein Restaurant, meistens ist es irgendwie eine Hotellobby. Und dort wird dir dann erzählt, wie wichtig es doch ist, dich zu versichern und welche Bedeutung das hat und warum du das unbedingt tun solltest. Dann werden deine Kontaktdaten eingesammelt und anschließend bekommst du eine Mail mit 4 oder 5 Produkten zugesendet, zu denen es einen Zweiteiler als Beschreibung gibt. Und dann, ja, dann wirst du jeden Tag von einem Typen angerufen, weil er dich dazu drängen will, die Dinge zu unterschreiben. Ich kenne einige Leute, bei denen das genau so passiert ist. Original. Unabhängig davon, ob das, was der Typ dir als Angebot zukommen lassen hat, sinnvoll ist oder nicht. Das muss man nebenbei gesagt. Wie gesagt, das ist keine ausgedachte Story. Ich habe aktuell einen Kundenfall, bei dem das Ganze ganz genau so gelaufen ist, 1:1. Und das machen die Jungs vor allem deshalb, weil sie sonst nicht genug Geld verdienen, um von dem Job leben zu können. Kurz gesagt, läuft es in solchen Vertrieben ungefähr so. Für ein abgeschlossenes Versicherungsprodukt werden Provisionen ausgeschüttet. Das ist das Gehalt von den Vermittlern. Diese Provisionen betragen insgesamt 100%. Allerdings werden diese 100% aufgeteilt. Daran verdient dann die Firma, also die Deutsche Geldberatung als Beispiel. Daran verdienen die Führungskraft von demjenigen, der diese Produkte angeboten hat und seine Führungskraft darüber und die Führungskraft darüber und so weiter und so fort. Das teilt sich dann so weit auf, dass die Jungs, die unten am Ende der Nahrungskette stehen, vielleicht 10 oder 15% von dem gesamten Kuchen bekommen. Und das reicht bei weitem nicht, um davon leben zu können. Deshalb gehen sie ihren Weg über die Masse und versuchen, so viele Verträge abzuschließen wie möglich. Und dabei ist mehr oder weniger jedes Mittel recht. Das ist allerdings nicht immer im Sinne des Kunden. Bei mir als Makler ist es so, dass ich 100% der Provision ausbezahlt bekomme. Im Umkehrschluss erreicht es mir, wenn du einen einzigen Vertrag bei mir abschließt, um gut davon leben zu können. Natürlich ist es auch für mich besser, wenn du mehr abschließt. Allerdings ist es mir wichtiger, dass du als Kunde zufrieden bist und mich guten Gewissens weiterempfiehlst, als einfach nur einmal einen Abschluss mit dir zu machen. Das ist sinnlos. Diejenigen, die sich schon mal von mir beraten lassen haben, die wissen da Bescheid. Also nochmal, niemals darfst du dich zu einer Unterschrift drängen lassen. Und schon gar nicht, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht ganz verstanden hast, was dir da angeboten wird und wofür es gut sein soll. Des Weiteren sollte dein Berater dir unterschiedliche Versicherungsgesellschaften bzw. Investmentgesellschaften anbieten können, je nachdem, zu welchem Thema du dich gerade beraten lässt. Das Ding ist nämlich folgendes. In Deutschland gibt es dreierlei Arten von Finanzvertrieben. Die erste und vermutlich älteste Gattung ist der Ausschließlichkeitsvermittler. Der Typ arbeitet, wie es der Name schon sagt, ausschließlich für einen Versicherer oder für eine Versicherungsgesellschaft oder für eine Investmentgesellschaft, wie auch immer. Und das hat einige Nachteile für dich. Bleiben wir mal beim Beispiel Versicherung. Einerseits arbeitet er für die entsprechende Versicherungsgesellschaft und nicht für dich als Kunde. Andererseits hat er keine Möglichkeit, dich wirklich beraten zu können, weil ihm ja nur die Produkte zur Verfügung stehen, die ihm Versicherungsgesellschaft XY mit den roten Buchstaben zur Verfügung stellt. Lass mich mal bildlich darstellen, wie sich das Ganze verhält. Stell dir mal vor, du gehst zu einem Autohändler und möchtest ein Auto kaufen, welches zu dir passt und du möchtest dich hierzu beraten lassen. Daraufhin stellt der Händler dir einen wunderschönen Smart 4-2 hin. Er erzählt dir, wie praktisch das Auto in der Stadt ist und wie man damit immer eine Parklücke findet, dass der Verbrauch günstig ist und. Letzten Endes überzeugt er dich und überzeugt, wie du von diesen Argumenten bist, kaufst du das Auto natürlich. 2 Wochen später findest du allerdings raus, dass der gute Verkäufer nur dieses Smart-Modell verkauft, kein anderes Auto. Okay, wie beraten fühlst du dich in diesem Moment? Wahrscheinlich eher weniger, oder? Ich meine, wärst du zu einem Händler gegangen, der mehrere Marken und Modelle verkauft, dann hätte dieser dir vielleicht, keine Ahnung, einen 3 BMW, einen VW Touareg, einen Audi A4 und einen VW Golf hingestellt, hätte dir alle Vor- und Nachteile gezeigt und hätte dich entscheiden lassen, welches Auto am besten zu dir passt. Wie beraten fühlst du dich jetzt? Schon viel eher, oder? Und ganz genau darum geht es. Der Ausschließlichkeitsvermittler ist in diesem Beispiel der Smart 4-2-Typ. Der Verein mit dem goldenen Logo, mit Jürgen Klopp Werbung und so weiter und so fort, hat zum Beispiel nur solche Vermittler. Sie alle vermitteln zu 90% nur eine Versicherungsgesellschaft. Und das ist nicht so geil. Vor allem nicht, weil es keinen Vergleich gibt. Also kein Versicherer ist immer in allem gut. Es gibt einen Versicherer, der ist gut in Rechtsschutz, dann gibt es einen anderen gut, der ist gut in Dienstunfähigkeit, dann gibt es einen anderen, der ist gut in Haftpflicht und so weiter und so fort. Keiner ist immer gut in allen. Aber darüber habe ich ja schon mal in einer anderen Episode gesprochen. Gehen wir mal weiter. Die zweite Gattung von Vertriebler im Finanzbereich, das ist der sogenannte Mehrfachagent. Der Dude, der arbeitet für mehrere Versicherungsgesellschaften gleichzeitig. Das ist schon mal besser als im ersten Fall, weil er die Möglichkeiten hat, unterschiedliche Anbieter zu vergleichen und dir zu zeigen, welche Angebote es gibt und welche weshalb sinnvoll für dich sind. In unserem vorhin beschriebenen Autoverkäuferbild ist es das zweite Szenario. Die meisten Finanzvertriebe arbeiten nach diesem Modell. Und für dich als Kunde ist das aller Wahrscheinlichkeit nach wesentlich, wesentlich besser, als sich von einem Ausschließlichkeitsvermittler beraten zu lassen, beziehungsweise dir da was verkaufen zu lassen. Ne? Allerdings hast du auch hier den Nachteil, dass der Mehrfachagent für mehrere Gesellschaften arbeitet und nicht für dich als Kunde. Bleiben wir bei unserem Autoverkäuferbeispiel. Das Autohaus, in dem der Typ arbeitet, ist die entsprechende Firma, also der Finanzvertrieb. Der Verkäufer in diesem Autohaus ist der Vertriebler und kann dir alle Automarken anbieten, also alle Versicherungsgesellschaften, mit denen das Autohaus, also der Vertrieb, zusammenarbeitet. Für jedes verkaufte Auto, also für jeden Versicherungsvertrag, bekommt er eine Verkaufsprovision. Soweit so gut. Tricky wird es, wenn du mit dem entsprechenden Fahrzeug ein Problem hast. Bei einem Autohändler wird das meistens über die Herstellergarantie bzw. über die allgemeingültige Verkäufergarantie geregelt. Im Versicherungsbereich sieht die ganze Sache allerdings etwas anders aus. Hast du nämlich da ein Problem mit deinem Versicherer, weil er die Leistung nicht entsprechend auszahlen will oder weil eine Leistung, von der du gedacht hast, dass sie im Vertrag enthalten ist, doch nicht enthalten ist und, dann, mein Lieber, muss dein Berater sich auf die Seite des Versicherers stellen, weil er für den Versicherer arbeitet. Das ist Fakt. Deswegen heißt seine Berufsverzeichnung auch Versicherungsvermittler bzw. Versicherungsvertreter. Er vertritt die Interessen der Versicherungsgesellschaft, nicht deine Interessen bzw. nicht dich als Kunde. Und das kann im Leistungsfall eher semi-geil ausgehen. Stell dir mal vor, du willst ein Auto kaufen und du gehst mit einem Gutachter ins Autohaus, der weder für das Autohaus noch für eine der Automarken arbeitet. Er bespricht mit dir einfach, wofür du dein Wunschauto brauchst und zeigt dir dementsprechend, welche Automodelle zu dir passen und warum. Wenn du eines der Autos kaufst, kannst du mit dem Gutachter entweder ein Honorar für seine Beratung vereinbaren oder, was auch möglich ist, der Gutachter schickt der Automarke deinen Kaufvertrag zu und bekommt entsprechend eine Provision für diesen Verkauf. Dieser eben beschriebene Gutachter, also die dritte Gattung im Finanzvertrieb, das ist der unabhängige Gutachter, das ist der Versicherungsmakler. Das ist übrigens das, was ich bin. Makler sind im Vergleich zu allen anderen Finanzvertrieblern dazu verpflichtet, im Auftrag des Kunden zu handeln. Das bedeutet, dass ich als Makler dazu verpflichtet bin, das beste Angebot für dich als Kunde rauszusuchen und es auch entsprechend zu begründen. Ich könnte jetzt natürlich lang und breit erklären, warum das so ist. Einfacher machst du es dir, wenn du einfach mal Versicherungsmakler in Google eintippst und dort mal nachliest. Dann ist das nämlich nicht von mir schön geredet, sondern objektiv von mehreren unabhängigen Parteien dargestellt. So viel mal dazu. In anderen Worten, der Makler steht auf deiner Seite und ist dazu verpflichtet, dir dabei zu helfen, deine Leistung zu erhalten, wenn die Scheiße mal richtig am Dampfen ist. Bedeutet das jetzt, dass Makler die krassesten sind und alle Nicht-Makler, also Versicherungsvermittler, schlecht für dich sind? Nein, definitiv nicht. Es gibt sicherlich genügend Makler, die einfach nur eine miese Arbeit abliefern und es gibt viele Versicherungsvermittler, die hervorragende Arbeit leisten. Ich war selbst Versicherungsvermittler, bevor ich Makler geworden bin und ich kenne selbst noch einige Versicherungsvermittler, die einen hervorragenden Job machen. Es ist allerdings schon so, dass der Makler zumindest rechtlich gesehen eher in deinem Auftrag handelt als jemand, der kein Makler ist. So viel dazu. Jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Lass dir von deinem Berater immer mindestens 3 Angebote von unterschiedlichen Versicherungsgesellschaften zeigen. Und lass dir auch erklären, warum gerade diese gut oder schlecht für dich sind. Makler sind dazu übrigens auch rechtlich verpflichtet. Der letzte und vielleicht wichtigste Punkt, den du bei der Wahl deines Beraters beachten solltest, ist Offenheit und Transparenz. In anderen Worten, dein Bauchgefühl mit dem Typen muss stimmen. Wenn du ihn nicht traust, weil es sich irgendwie nicht gut anfühlt, dann mach das nicht. Allerdings ist das Bauchgefühl nicht immer der richtige Indikator. Deshalb gebe ich dir hier ein Tool mit, damit du überprüfen kannst, ob dir die Wahrheit erzählt wird oder ob da versucht wird, was zu verschleiern. Na? Du darfst nämlich immer Fragen stellen. Gerade wenn es um Offenheit und Transparenz geht, ist die Frage nach dem Gehalt immer eine sehr wichtige. Ich meine, niemand arbeitet umsonst. Ich auch nicht. Und du sicherlich auch nicht. Und das ist auch nichts Verwerfliches. Du kannst das Ganze allerdings für dich nutzen, um herauszufinden, wie offen dein Berater dir gegenüber kommuniziert. Frage ihn einfach, wie viel Geld er mit den Verträgen, die du bei ihm abschließen sollst, verdient. Und lass dir auch gerne nachvollziehbar darstellen, wie dieser Betrag zustande kommt. Wichtig ist, lass dir die Summe in Euro nennen, nicht in Prozent oder Promille oder sonstigen undurchschaubaren Werten. Ansonsten erhältst du eine Antwort wie, bekomme 3,5% Provision auf die abgeschlossene Vertragssumme. Klingt zwar wenig, ist aber sau viel. Und du weißt immer noch nicht, was da abgeht. Lass dir also nachvollziehbar darstellen, wie viel Geld der Mann oder die Frau verdient. Und wundere dich bitte nicht, wenn es mehr ist, als du erwartest. Das ist durchaus normal in der Branche, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Wenn dein Berater dir ohne Schuld, ohne Scham und ohne Wenn und Aber erzählt, was er verdient, kannst du davon ausgehen, dass er nichts zu verheimlichen hat und dass seine Vergütung auch als gerechtfertigt empfindet. Labert er rum, versucht er die Frage nicht zu beantworten, der Frage auszuweichen oder sie irgendwie schwammig durch die Blume auszudrücken. Oder sagt er sowas wie, das ist nicht genau festgelegt, das kommt ganz drauf an, bla bla bla. Dann solltest du die Ohren spitzen und die Augen weiten. Das bedeutet dann nämlich, dass der Typ entweder keine Ahnung davon hat, wie viel er verdient, was ich persönlich für unwahrscheinlich halte, oder er will es dir einfach nicht sagen, weil er selbst findet, dass das echt unverschämt viel ist und Angst hat, dass er dich als Kunde dadurch vergraulen könnte. Über Einkommen in der Finanzbranche und das, was man als Versicherungsmakler verdient, dazu darüber werde ich nochmal eine gesonderte Episode drehen. An dieser Stelle soll das jetzt erstmal reichen. In beiden Fällen, also egal, ob er nicht weiß, wie viel er verdient oder ob er es dir nicht sagen will, solltest du dir die Frage stellen, ob du mit so jemandem zusammenarbeiten möchtest. Ne? Letzten Endes weiß diese Person wahrscheinlich besser über deine Finanzen Bescheid als jeder andere. Warum solltest du auch nicht fragen dürfen, wie es bei ihm aussieht? Logisch, oder? Gut. Jetzt ging es in dieser Folge sehr viel darum, was man tun kann. Sehr viele Informationen waren enthalten und sie ist auch länger als die meisten anderen Episoden. Das liegt einerseits daran, dass es die 20. Episode ist und somit schon ein bisschen was Besonderes ist. Andererseits ist das allerdings auch notwendig gewesen, damit du wirklich nachvollziehen kannst, worum es geht. Ich meine, das, was du heute in dieser Episode erfahren hast, hat dir bisher garantiert keiner erzählt. Ich weiß das, weil selbst innerhalb der Finanzbranche gut 90% der Leute nicht wissen, was da wirklich abgeht und wie das Ganze funktioniert. Du solltest das aber wissen. Hier geht es nämlich um deine Versicherung, deine Existenz, deine Finanzen und deine Zukunft. Und damit du diese Dinge in deinem Leben wirklich gut umsetzen kannst, ist es wichtig, dass du dir einen guten Buddy holst, der dich in diesen Themenbereichen unterstützen kann und das auch gut macht. Du solltest deinen Buddy gut wählen und dafür musst du eben wissen, worauf du achten solltest. Mein Freund, wenn du der Meinung bist, dass es an der Zeit wird, dir einen Buddy an die Seite zu holen, der dich in Sachen Versicherung und Finanzen unterstützen kann, wie kein zweiter, dann, mein Lieber, sollten wir beide uns mal unterhalten. Und wenn du willst, helfe ich dir gerne bei diesen Themen. Wir kommen zur Frage des Tages. Hast du einen Buddy, der dich im Bereich Finanzen und Versicherung unterstützt, dem du vertraust? Und wenn nein, was kannst du heute noch tun, um etwas daran zu ändern? Das war's für heute. Wenn dir die Idee von Finance for Heroes gefällt, dann hilf mir dabei, die Message zu verbreiten. Wenn du diese Idee unterstützen möchtest, dann abonniere diesen Podcast, bewerte ihn mit 5 Sternen und lass gerne einen Kommentar da. Folge mir auch auf Instagram und auf Facebook. Hier findest du mich unter dem Namen Ruslan Herbst oder auch unter Finance for Heroes. Wenn du eine Frage an mich hast, kannst du mir gerne eine E-Mail an financeforheroes@googlemail.com schreiben oder mich einfach auf Social Media kontaktieren. Und wenn in diesem Podcast etwas Wertvolles für dich dabei war, dann sage es deinen Kameraden weiter. Mein Freund, Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.